Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcast. Wir sind nach einer kleinen Pause wieder zurück. Wir haben uns ein bisschen verdröselt nach unserer letzten Ausgabe mit dem guten Daniel Schröckert, die ihr ja alle sehr fleißig gehört habt, wie wir gesehen haben. Mhm. Deswegen. Und wir haben so ein bisschen Sachen dazwischen gekommen. Mats hat einen neuen Job. Das hat alles ein bisschen uns die Aufnahme Zeit verhagelt.
Und du warst die gesamte Zeit auch im Kino, ist doch furchtbar.
Ja, genau. Ich war im Urlaub und im Kino. Also da konnten wir ja nicht aufnehmen. Punkt. Genau, also deswegen nehmt es uns nicht übel, dass wir ein bisschen getrödelt haben. Mit, ja, im Grunde mit eurer Episode. Also das ist ja jetzt hier, man erinnert sich noch, vor Jahren haben wir mal ein Voting gestartet. Ihr konntet wählen, welche Filme wir uns anschauen sollen von unseren Watchlisten. Und was war noch dabei? Wie hieß der?
Ich weiß, wer mich getötet
hat. Das war der mit Lindsay Lohan.
Ja.
Dann noch der
Tokyo Tribe,
genau.
Der sogar relativ lange noch im Rennen war.
Genau, der relativ lange im Rennen war, auf den hätte ich auch Bock gehabt. Also vielleicht den schießen wir bestimmt nochmal irgendwann ins Rennen. Aber gewonnen haben zwei Filme, und zwar mit einem doch etwas deutlicheren Abstand, weil es ist einmal Magnolia gewesen. Den habt ihr auf 1 gewotet. Und die Nummer 2, war auch irgendwie klar. Also ich hätte ihn tatsächlich auf 1 erwartet, aber ihr wolltet dann doch eher Qualität haben.
War halt so mega witzig, wie man... Ich bin der Meinung, das hat durchaus was mit dem Podcast zu tun, weil Tokyo Drive war relativ lange im Rennen. Mhm. Und ich glaube, dann kam irgendwann der Punkt, wo die Hörer die Folge durchgehört hatten. Und dann wurde Karate-Küsse und blonde Katzen nach oben gevotet, weil Schröck ja durchaus meinte, boah, den müsst ihr euch cool angucken.
Ja, kann ich mir auch so vorstellen, ja, dass vielleicht nochmal Leute da, die Direktempfehlung bekommen haben. Jedenfalls, ja, wie gesagt, wir sind gerade schon gedroppt, den Namen Karate-Küsse, blonde Katzen auf Platz 2.
Highlight-Film
vielleicht, sehen wir gleich. Haben wir uns jedenfalls beides angeguckt und wir hoffen, wie gesagt, ihr habt euer Voting nicht schon wieder vergessen gehabt, weil die Folge jetzt lange gebraucht hat. Jedenfalls, wir sind jetzt auf jeden Fall hier und wir haben die Filme geguckt und ich würde sagen, wir fangen, wer ja auch gewonnen hat, wir fangen mit der Qualität an. Mhm. Naja, ich möchte dem anderen Film auch nicht Qualität absprechen, aber er hat andere Qualitäten als Magnolia mit Sicherheit. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Magnolia an. Und ja, möchtest du mal, du hast die DVD hier, oder das Blu-ray?
Blu-ray aus dieser komischen Spiegel-Edition, Kulturspiegel, die alles so ein bisschen, der feine Herr Baron.
Der feine Herr Kulturspiegel.
In so einem Pappschuber sind die Blu-rays mit so ein bisschen, noch nicht mal groß kuratiert, aber kleine Einleitungen und so weiter und so fort. Also ich mag die Edition eigentlich ganz gerne, nur ist mir jetzt aufgefallen, die gehen relativ schnell kaputt.
Ja.
Pappschuber.
Ja, das stimmt, ja.
Also kriegen so Ditches und sowas.
Wenn man sich diese alten Special Edition Schuber von DVDs anguckt, die halten auch meistens ihre, überdauern nicht ihre Sammlungszeit irgendwie.
Ist halt auch eine mega merkwürdige Auswahl. Das heißt Blue Cinematheque und da drin ist sowas wie die Blechtrommel, die Blue, Hass, Million Dollar Baby, halt Magnolia. Und daneben ist Männer, die auf Ziegen starren.
Aber auf Ziegenstein ist vielleicht nicht im Kulturspiegel gesetzt, aber okay.
Naja, du, jeder wie er möchte.
Ja, ne? Jeder wie er meint.
Und ich habe mir die Blu-ray vor ganz, ganz, ganz langer Zeit irgendwann mal gekauft, weil man gehört hat, Magnolia, so ein toller Film. Und ja, irgendwie nie dazu gekommen, den zu gucken, beziehungsweise nach der ersten Stunde, glaube ich, irgendwann mal ausgemacht, weil, das hast du ja auch durchaus mitbekommen, das ist kein kurzer Film.
Nein, im Gegenteil. Er ist lang und ergiebig, sag ich mal.
3 Stunden irgendwas geht er, ja, glaube ich. Einfach um mal zu zitieren, was hier oben auf der Blu-ray steht. Ich finde das nämlich sehr schön. P.T. Andersons episches Meisterwerk um 9 Protagonisten auf der Suche nach Liebe und Vergebung.
Ne? Grob.
Sehr grob. Was hattest du denn erwartet von dem Film?
Willst du mal die Inhaltsangabe vorlesen?
Würde ich dann danach machen.
Willst du danach machen? Ja, ist halt wirklich auch so ein ganz klassischer Film, der von wann ist er? 99, glaube ich, oder sowas?
Erzähl mal weiter, ich guck mal.
Ja, ja, auf jeden Fall ein Film, der einfach seit langer, langer Zeit in meinem, ja, 99, der seit langer Zeit einfach in meinem Kopf rumschwirrt, beziehungsweise der einem ja immer mal wieder mal begegnet und sei es nur in der 4 € Rabattaktion bei Amazon, wo immer drin ist, gefühlt irgendwie. Ja, irgendwie einfach so ein Name, der mir... Ja, du hast ja einfach so Filme, die begleiten dich auf allen in Top-Listen. Du siehst immer wieder davon, wenn du irgendwie dich mit Filmen auseinandersetzt oder irgendwelche Top-Listen liest oder Rankings oder hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, trotzdem irgendwie lange, ja, ich möchte mal sagen, gewährt, aber einfach irgendwie trotzdem nicht beachtet, weil ich irgendwie mit der Beschreibung nicht so richtig was anfangen konnte und irgendwie waren wir immer so, weiß ich nicht, klingt jetzt nicht irgendwie, also man guckt sich den Cast an, krass besetzt und so und Paul Thomas Anderson ist ein Name und denkt sich, okay, alle bewerten mir 5 von 5, muss ja was dran sein, aber irgendwie hatte ich nicht den letzten Drive, ihn dann irgendwann doch mal freiwillig anzugucken und ja, das habe ich dann erwartet habe ich vor allem eben ein ja, gut agierendes Star-Aufgebot, dass mir irgendeine Geschichte ja überragend rüberbringen muss, weil sonst wären die ganzen Stimmen ja nicht so hoch. Also ich hatte schon hohe Erwartungen an den Film. Also ich habe schon erwartet, dass er mir irgendwas gibt, auch wenn er jetzt eben älter ist, dass ihn einzigartig macht. Also dass man trotzdem so eine Geschichte vielleicht auch bis heute halt nicht nochmal gesehen hat oder zumindest in der Art und Weise, wie sie verfilmt ist. So das waren, glaube ich, meine Erwartungen. Also sie waren auf jeden Fall nicht niedrig. Also ich habe schon ein Meisterwerk irgendwie schon mir erwartet, weil das ist das, was ich immer über den Film gelesen habe.
Ja, ähnlich war es bei mir auch. Ich bin da ein bisschen pessimistischer rangegangen, einfach weil ich erst dieses Jahr meinen ersten P.T. Anderson-Film mit Phantom Thread geguckt habe und ich fand den wirklich scheiße.
Also, mein Gott.
Dementsprechend war ich war abgeschreckt. Das kann man durchaus so sagen. Jetzt weiß ich natürlich, von einem Film auf alle anderen des Regisseurs zu schließen, ist natürlich schwachsinnig. Und man hat ja auch immer die Stimmen, ja, und Tom Cruise, großartig. Und ich hatte halt schon mal eine Stunde gesehen, dann aber keine Zeit, den weiterzugucken.
Ja, das ist halt auch ein Film, den guckst du noch nicht mal eben zwischen Tür und Angel, ne?
Nee. Und da war ich durchaus auch gehuckt. Ich bin halt dann nicht dazu gekommen, den weiterzugucken. Irgendwie. Der ist dann irgendwo im Regal verschwunden und dann, die ist auch relativ dünn, die Ausgabe, und dann übersieht man den halt auch mal.
Die Blu-ray war mir zu dünn.
Fun Fact: ich habe die jetzt schon ein bisschen im Rucksack mit, weil wir hatten ja schon 1-2 Termine, wo es aber dann spontan nicht geklappt hat, dass wir uns treffen. Dementsprechend hatte ich die Blu-ray im Rucksack. Und vorgestern kommt meine Mitbewohnerin: Warum ist da eigentlich so eine Lücke? Wie siehst du das? Also,
ja, Antje ist da, glaube ich, das ist. Der wird jeden Morgen erstmal gescannt.
Was ist dazugekommen? Was muss verstellt werden?
Wo fehlt was? Ja. Direkt der Liebes-Scan.
Und ja, dann einfach mal vorlesen, worum es denn in diesem Film gehen soll, zumindest auf der inhaltlichen Ebene. 9 Menschen, 9 Schicksale, wie ein Spinnennetz sind alle miteinander verwoben. Fernsehmagnat Big Earl Partridge und Moderator Jimmy Gator haben beide nicht mehr lange zu leben und wollen sich mit ihren Kindern versöhnen. Währenddessen hadert Gameshow-Wunderkind Stanley Spector mit seinem ehrgeizigen Vater. Und Donnie Smith, einst wie Stanley als Kindergenie gefeiert, steht vor den Trümmern eines verkorksten Lebens. Ich wollte gerade verkorksten Lebens vorlesen.
Das passt zu Mandy. Das ist ein anderer Film.
Ich hörte. Ja. Also das ist sehr, sehr, sehr grob, worum es in diesem Film geht. Denn eine Sache wird, wie ich finde, sehr schnell evident: Der Film baut sehr viel auf. Also der innerhalb von kürzester Zeit hast du, hier sind 10.000 Figuren, um die kümmere dich jetzt mal bitte so in den nächsten 3 Stunden.
Ja. Also der Film ist ja fast erstmal, also fast die erste Stunde ist eigentlich nur Setup. Also da ist so viel Setup, der Film ist ein einziges Setup. Ja, er ist, du kannst fast sagen, also ich möchte ihn ja nicht ganz, er ist nicht anthologieartig erzählt, aber er arbeitet schon auf verschiedenen Ebenen, teilweise, naja, also nicht, also er hat, er ist jetzt, also es ist jetzt kein Pulp Fiction, aber er arbeitet eben mit sehr vielen Figuren, die zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten Handlungen eben vornehmen, die am Ende eben des Films alle irgendwie ein großes Ganzes ergeben oder die alle irgendwie, wie die Beschreibung ja sagt, zusammenhängen. So, ist das halt, ist halt erstmal so die Krux des Ganzen.
Ich glaube, dass es letzten Endes auch, ja, letzten Endes, nochmal letzten Endes zu sagen, ist dumm. Darum geht es ja. Also dieses Magnolia-Spinnennetz-Ding, das alles irgendwie irgendwo zusammenhängt, selbst wenn man sich die Verbindung kaum vorstellen kann.
Genau. Weil
du könntest, glaube ich, jede Figur nehmen und zu allen anderen Protagonisten haben die trotzdem irgendwelche Verbindungen. Mhm. Sei es auch noch über andere Figuren.
Mhm. Also auf dem Mord, also eigentlich ist das so, eigentlich ist es ja so ein bisschen das Leben, also die Welt ist ein Dorf der Film. So, irgendwie, ja. hat über Ecken jeder was mit jemandem zu tun und durch, sei es durch, einfach durch einen puren Zufall oder durch einen blöden Zufall oder durch ja, Fehler im Leben oder durch Positives im Leben, also irgendwas verkettet dich immer mit irgendjemandem, den du eigentlich meinst nicht zu kennen.
Ja,
so, das ist ja so ein bisschen die ganze Idee dahinter. Und ja, wie du halt schon gesagt hast, also es ist natürlich einfach, du brauchst halt bei Magnolia, finde ich, sehr viel Zeit und vor allem halt Aufmerksamkeit. Das ist halt ganz wichtig. Das ist auch überhaupt kein Film, den du irgendwie nebenher gucken kannst. Du brauchst schon sehr viel Aufmerksamkeit, dich erstmal in die ganzen Figuren reinzufinden und genau zu beobachten und Namen dir merken erstmal und wer ist wer, wer ist wie eingeordnet. Da habe ich schon ein bisschen gebraucht am Anfang.
Ja, aber ich finde, das macht der Film einen auch durchaus leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du davor sitzt und jetzt arbeiten musst und du hast einen Notizblock nebenbei und schreibst alles auf.
Was? Sondern, so habe ich nicht geguckt. Nein.
Aber sondern der, er nimmt einen schon mit. Also er holt einen ab und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich jetzt genau die richtige Länge immer in den einzelnen, sagen wir mal, Episoden immer hatte.
Ja, das stimmt, ja. Du hast auch, ja, das stimmt. Es war jetzt überspitzt dargestellt. Aber trotzdem sage ich mal, wenn du jetzt nebenbei irgendwie Gameboy spielst, dann hast du ein Problem danach, so sage ich mal. Aber
Gameboy oder Gameboy Color?
Gameboy Color.
Mhm.
Der blendet mir.
Ja.
Naja, aber du sollst halt trotzdem möglichst nicht dabei am Handy hängen eben. Und weil du verpasst schon viel, wenn du da echt, oder du verpasst teilweise die Anschlüsse, wenn du da wirklich nicht aufmerksam bist. Wo ich dir recht gebe, ist, dass du die Figuren trotzdem ganz gut zuordnen kannst, weil die auch alle sehr für sich genommen, sehr einzigartig und sehr exzentrisch teilweise sind. Also du hast eigentlich du verstehst direkt jeden Standpunkt für jeden Charakter relativ schnell und weißt, so, was sind das für Arten von Menschen, eher impulsive Menschen, sind das gutherzige Menschen, sind das eher Arschlöcher, sind das, also du hast relativ schnell eine Einordnung, wo du die alle hinzustecken hast, und jeder hat ja auch so, ist so, also du hast einen Polizisten, du hast einen Fernsehmoderator, also du kannst da schon relativ schnell gucken, so, wer wo einzuordnen ist.
Aber ich finde ja, mit einer der stärksten Szenen des Films kommen wir direkt am Anfang, nämlich wo dieses gesamte Zufallskonzept ja einem, auch sehr, sehr nahegebracht wird, so, ey, hier können jetzt alle möglichen Dinge passieren. Mit dem Überfall und diesem unfassbar lustigen Mord von dem Typen, der aus dem Fenster springt und erschossen wird.
Ja, ja, super.
Das ist großartig. Es ist sehr makaber und morbide irgendwo.
Ja.
Aber es ist, es ist auch einfach hübsch, sich anzugucken. Und es ist halt so, okay, ey, mal sehen, worauf ich mich jetzt hier einlasse.
Ja, das ist schon geil, das stimmt, ja. Wo sie verfehlt und dann den Typ zufällig, der sich eigentlich selbst umbringen will, ja. Selbst mal vergeben will, den abknallt, ja. Das stimmt. Fandst du denn, dass, wie würdest du den Film tatsächlich vom Genre eigentlich einordnen? Weil der hat ja schon relativ viele Facetten, sag ich mal. Würdest du sagen, es ist ein Drama oder
ja.
Schon?
Ja, ja, oder? Also, es ist so, dass, es ist ja letzten Endes das, worauf es alles hinausläuft, also, beziehungsweise, ich sollte aufhören, das zu sagen. Es ist, ja, also, er hat deutlich mehr dramatische Momente als alles andere.
Mhm.
Es gibt halt auch Auflockerungen, einige sehr, sehr lustige Szenen, aber das meiste ist halt wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen Misery Porn, halt du guckst dir Leute an, denen es schlecht geht und denen geht es immer noch schlechter. Das ist er nicht, dafür ist er einfach zu gekonnt inszeniert.
Ja, das stimmt, ja.
Aber es ist jetzt, alles, was darin vorkommt, ist jetzt nicht unbedingt positiv.
Nee, überhaupt nicht. Also auch die, also die meisten Charaktere sind ja, also es geht ja auch um Problembewältigung viel. Und jeder Charakter hat ja irgendein Problem halt im Film, was er halt auch, wo er gegen ankämpft, sei es halt irgendwie eine schlechte Vergangenheit oder sei es auch ein aktuelles Problem, was er einfach, wo er nicht rauskommt, oder sind es Drogenprobleme. Also jeder Charakter hat ja schon irgendwo sein Päckchen zu tragen. Ich fand halt wirklich nur, dass er über, also dafür, dass er so teilweise wirklich so schwere Szenen hat und so schwere Schicksale auch zeigt, fand ich halt überraschend trotzdem, dass er teilweise halt wirklich auch, wie gesagt, einfach trotzdem zwischendurch völlig auf die Kacke haut und dann mega lustig ist. Vor allem natürlich Charakter von Tom Cruise irgendwie.
Fändest du den wirklich lustig? Ich fand es tatsächlich eher beängstigend.
Nein, ich fand es war unangenehm lustig. Also ich musste schon lachen, aber natürlich ist sein Charakter schon halt ein Assi und ein sehr unangenehmer Typ. Aber ich musste halt trotzdem lachen. Und
ist auch eine Sache, die finde ich in dem Film durchaus, damit ist er komplett seiner Zeit voraus. Und dieses ganze Toxic Masculinity Ding ist halt irgendwie extrem präsent in dem Film.
Mhm, das stimmt, ja. Also wer den Film nicht kennt, Tom Cruise spielt halt quasi so ein Pick-up-Artist.
Ja, Pick-up-Artist war das Wort.
Genau. Er macht Workshops, wo er Männern halt zeigt, wie sie richtig männlich sind.
Mit seinen geilen Mission Impossible 2 langen Haaren. Und er rennt da in Lederweste über die Bühne. Jetzt schlag die Broschüre auf Seite 32 auf. Und wie ist sein Spruch? Pussy ist das zweite, aber respektiert den Schwanz.
Respektiert den Schwanz, ja, genau. Respect the cock and tame the cunt. Genau, ja. So habe ich jetzt mal aufgeschrieben. er haut halt wirklich so richtig, richtig, richtig Shovi-Parolen raus am laufenden Band. Wie gesagt, ist halt schon cringe, aber in dem Kontext ist es halt irgendwie auch so überhöht, weil es halt auch also plötzlich erstmal zum ersten Mal kommt irgendwie, dass ich mir so, was
ist
denn hier los?
Er ist auch einfach ein unfassbarer Unsympath.
Ja, ja, komplett.
Das ist der Spaß an der Geschichte ist, ich habe den Film mit meiner Freundin gesehen, die hasst Tom Cruise. Dementsprechend hat es durchaus sehr gut gepasst. Mhm. Und sie ist auch nun mal extrem großer Hundefan. Und gegen Ende des Films kommt er in Haus und sagt, pack die Hunde weg, sonst trete ich sie aus dem Haus. So, okay, jetzt ist hier Schluss.
Okay, Tom Cruise ist für mich jetzt dead, so.
Noch
deader, noch toter als sonst. Okay, ja, verstehe.
War schon klasse. Aber fandst du denn alle Figuren, ich sag mal, gut geschrieben?
Also ich, gut geschrieben eigentlich schon. Ich fand nur, vielleicht manche sind einfach auch ein bisschen zu kurz gekommen, so ein bisschen. Also nicht, fand ich, jeder hatte so seine Momente, so die rausgeschöpften komplett. Ich fand manche Figuren, da hätte ich einfach gerne ein bisschen mehr vor allem gesehen. Also ich fand schon, dass dann Anderson da auch wo schon so ein bisschen seine Lieblinge hatte, die er dann schon mehr in den Fokus gerückt hat. Aber so inszeniert fand ich eigentlich alles auf ihre Art. Also ja, also wie hieß die Blonde, die Drogen?
Weiß ich gar nicht. Aber die Tochter von dem Moderator.
Genau. Ich fand sie ein bisschen flach. Also sie waren, aber das sage ich ja. Ich fand den Charakter an sich, der hatte Potenzial gehabt, aber sie haben nicht so viel aus ihr gemacht. Also sie war sehr eindimensional dargestellt, sage ich mal. Sie war halt
dafür aber auch einen der fieseren Twists.
Genau, also sie war trotzdem super wichtig für den Film und hat auch eine interessante Geschichte, gerade auch mit der in Verbindung mit dem Cop eben gehabt, weil die Verbindung zwischen denen fand ich irgendwie auch total geil.
Das war so, ich weiß nicht, gerade nicht, was da vor sich geht, aber irgendwie ist es sehr knuffig.
Genau, irgendwie, also es ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen niedlich. Aber ja, deswegen, also ich fand sie schon, ich war halt wichtig, aber ich fand sie war halt schon so als Drogenabhängige, also man hat sie eigentlich den ganzen Tag nur gesehen, wie sie in der Bude sitzt und Drogen nimmt. Also Koks, ja. Also einerseits ist es natürlich einfach so, ja, also so ist es halt immer, wenn du krass drogenabhängig bist, du machst halt nicht so viel, aber so, sie haben auch nicht jetzt so wirklich was aus ihr rausgeholt. Also ich hätte gerne, zum Beispiel ist als ein Beispiel eben bei ihr, hätte ich vielleicht ein paar Facetten mehr gesehen, aber gerade die hatten eine Verbindung dann wieder mit dem Cop eben. Auch eine meiner Lieblingsszenen, wo er die Knarre verliert und dann da irgendwie gefühlt einen halben Tag irgendwie von bis es dunkel wird in diesem Busch hängt und seine Knarre sucht. Also jeder hatte so seine Momente und seine, ja, natürlich Relevanz, allein für die Story natürlich. Aber ja, wie gesagt, ich fand nicht jeden Charakter wirklich ausgereizt, sag ich mal so.
Ja, ich fand halt vor allen Dingen eine Figur extrem, nicht extrem, aber ziemlich nervig. Und zwar war das der Donnie Smith, der William H. Macy. Mhm. Es liegt nicht an Macy, sondern es liegt einfach daran, wie diese Figur angelegt war. Und mich hat dieser Kerl einfach mega angenervt. Und wie der halt, wie er dann letztendlich gelandet ist. Toller kleiner Auftritt von Alfred Molina.
Ja, aber sollte es nicht auch so ein bisschen die Aufgabe von ihm sein, dass er ein nerviger Typ ist? Also
ja, klar.
Er war halt, also sagen wir es mal ganz runtergebrochen, er war halt normal ein Loser in der Bar, der sich halt besäuft und aggro wird. So. Also das sind einfach unangenehme Leute, so generell. Also irgendwie hat es ja schon gepasst. Ich weiß, was du meinst, aber es hat ja auch irgendwie gepasst. Also sein Charakter war ja auch unangenehm, weil du ja gemerkt hast, er war halt eine super verletzte Seele und sobald er dann irgendwie noch gesoffen hatte und dann ist er ja da auf diesen, ist er quasi da auf Ablehnung gestoßen und dann ist er halt quasi geditscht so. Also.
Aber es ist mir halt zu sehr geditscht letzten Endes. Das Ding, komplette Ding mit der Spange ist halt so dumm.
Ja, ist es, das stimmt, ja.
Ne, dafür, dass der Film ansonsten eigentlich relativ bodenständig ist, es gibt ja noch eine Sache, da kommen wir mit Sicherheit nochmal kurz drauf, fand ich ihn dann doch zu drüber.
Da fandst du ihn drüber, okay.
Ja.
Naja, ich habe das vielleicht auch so im Kontext dann auch wieder eben zum Beispiel mit Tom Cruise Figur und so, du hast halt diese überdrehten Momente, deswegen sagte ich ja eben, du hast Momente im Film, die sehr konträr zu dem laufen, zu dem eigentlichen Ton des Films, weil eigentlich der Ton ist eher ruhig, bisschen trist, fast beschwert die ganze Zeit. Und dann hast du aber so Momente eben, wo er dann komplett überhöht und du kurz so Peaks kriegst und durchdreht. Und das, ja, wie gesagt, bei dem einen Charakter fällt es mir mehr, beim anderen weniger. Also, ich habe das, also, aber in dem Kontext ist es bei mir jetzt nicht so, ist mir nicht so aufgefallen wie dir, weil so eine Szene war halt, also solche Szenen gab es vorher ja schon. Und nicht so extrem vielleicht wie bei ihm. Und dann mit dem Ende halt sowieso nochmal, dann, was danach dann kommt, dann
war es ein bisschen relativiert. Wenn man sich dagegen halt Julianne Moores Figur ansieht, die ja auch sehr, sehr extrem angelegt ist, aber da fand ich das halt immer irgendwie nicht annähernd so nervig.
Ja, aber sie hat einen anderen Temper. Sie ist eine andere Art von,
sie ist hysterisch.
Ja, aber so, die hat so eine ruhige hysterische Art, weißt du, also die.
Ich weiß nicht, ob man das ruhig nennen kann.
Nein, ich fand, also ich jetzt im Vergleich zum H. Macy jetzt in der schon, also sie war immer so, sie war hysterisch, aber sie war dabei auch so unheimlich, also sie war fast schon ruhig hysterisch. Sie war so eher meist innerlich mehr am Lodern. Du hast schon gemerkt, dass da die ganze Zeit krass was abging bei ihr. Aber sie hat ja doch wenige Szenen, wo sie richtig ausrastet, sag ich mal. Sie hatte doch meistens eher Szenen, wo sie so, also meistens heult sie einfach vor Wut, weil sie so halt so vor Wut verkrampft ist, so. Also ich fand ihre Figur auch sehr gut. Also,
auch gespielt.
Auch generell, gespielt,
ne? Also das kann man eigentlich, glaube ich, schnell abhaken. Schauspielerisch ist das alles top-notch.
Ja, komplett.
Also durchweg ein John C. Reilly als Polizist, dann Julianne Moore als werdende Witwe,
die genau
damit nicht so klarkommt. Tom Cruise, war er nominiert für einen Oscar als Nebendarsteller? Ich glaube schon.
Weiß ich gar nicht.
Mega klasse. Auch Philip Seymour Hoffman.
Ja, wollte ich gerade auch sagen, genau. Philip Seymour Hoffman ist so drin, der wieder fantastisch ist. So. Also das
haben Sie den Playboy?
Da müssen wir
Penthouse nicht auch?
Ja, es ist so gut. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass an dem natürlich auch mit ihm natürlich auch eine große Nummer gegangen, leider schon jetzt viel zu früh. Ja, also wieder Cast, müssen wir nicht drüber reden. Das ist alles top, wie gesagt. Da habe ich das bekommen, was ich auch erwartet habe. Also du hast da keinen, der richtig aus der Rolle fällt, sage ich mal, zumindest darstellerisch. Also das ist natürlich alles irgendwie, Hollywood-A-Riege irgendwie.
Hast du denn irgendwas, was dich an dem Film gestört hat?
Naja, also ich meine, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich werde ihn sicherlich vielleicht auch nochmal gucken, weil der auch einfach sehr viel passiert ist. Also ich glaube, den muss man schon ein zweites Mal noch irgendwann mal sichten. Wir haben ja schon gesagt, so er ist halt sehr lang. muss aber sagen, dafür, dass er so extrem lang ist, hat er mich schon echt gut unterhalten auf die Länge.
Für 3 Stunden ist er recht kurzweilig.
Genau, weil er aber eben so viel, also er erzählt ja gefühlt 3 Filme in einem. Also er hat so viel Plot, dafür kannst du 3 Filme drehen, theoretisch so. Also deswegen, ihm geht halt auch nie die, sag ich mal, die Puste aus, weil er so viel zu erzählen hat. Also er nutzt seine Zeit einfach komplett aus.
Ja.
Du hast also keine Hänger, weil es ist gar keine, also selbst auf die 3 Stunden noch was, ist gar keine Zeit für Lückenfüller, weil er so viel zu erzählen hat. Also das ist schon positiv. Dennoch muss man auch einfach sagen, trotzdem muss man sich die Zeit erstmal nehmen und das durchsetzen, so fast 3 Stunden, ein Film, so, das ist schon trotzdem nicht ohne. Deswegen sage ich ja, und dann mit dem Aufhänger, dass es eben keine leichte Komödie ist, sondern dass man wirklich auch im Kopf, nicht mit dem Stift, aber im Kopf dabei bleiben muss, ist die Lauflänge schon ziemlich üppig. Möchte aber jetzt nicht trotzdem als negativ darstellen. Ansonsten negativ, so richtig tatsächlich hab ich gar nichts. Also wirklich negativ. Also du hast wieder ein, zwei von den Charakteren waren mir einfach ein bisschen zu, ja, haben sie hinten ein bisschen zu sehr hinten angestellt, da hätte ich einfach gern mehr gesehen. Noch ein bisschen mehr Insights einfach in die Charaktere bei ein, zwei Figuren. Und ja, bis Ende müssen wir gleich nochmal reden. Er hat halt nochmal diese Überhöhung, die er nachher hat, sag ich mal, diese Metapher-Überhöhung. Ich sag mal so, ich fand die nicht scheiße. Ich weiß nur nicht, ob der Film die gebraucht hätte, weil er auch ohne die komplett funktioniert hätte. Das war, glaube ich, einfach nur nochmal, ich weiß nicht, ob Anderson da einfach Bock hat, nochmal zu spinnen irgendwie, oder ob er das irgendwie, ich weiß nicht, ob du da auch mehr drüber belesen bist als ich bei dem Film. Aber,
nee, nicht unbedingt, aber kommen wir gleich drauf.
Ja, aber so, das war das Einzige. Also Lauflänge einfach sportlich, sag ich mal. Nicht schlecht, aber sportlich. Muss man einfach dranbleiben und gewillt sein, dran zu bleiben. Charaktere nicht hundertprozentig ausgereizt und fragliche Metapher, Einsatz von der Metapher, die ich nicht gebraucht hätte. So, das sind meine Negativpunkte, Anführungszeichen.
Ja, also ich finde halt irgendwie, das klingt unfassbar fies. Aber ich finde, irgendwo ist der Film zu rund. Weil er läuft, die 3 Stunden sind dann vorbei und danach sitzt du da und denkst dir so, ja, das war's jetzt. Und das ist keiner der Filme, jetzt mal ausgenommen von der einen Sache, wobei, da sehe ich auch noch gleich was zu, wo ich jetzt unbedingt so denke, oh, den muss ich jetzt unbedingt ein zweites Mal gucken. Oder dass ich mich da jetzt ins Internet hocke und mir 10.000 Reviews dazu durchlese, sondern es ist einfach so ein, ich hatte danach einfach so ein abgehakt Gefühl. Und dafür, dass der nun mal diese riesen Reputation hat, hätte ich einfach auch vermutet, dass er mich einfach mehr flasht.
Verstehe ich. Ich muss sagen, ich habe nach dem Film, bin ich direkt ins Netz gegangen und habe Sachen nachgeguckt, weil ich habe dann nochmal wirklich quasi so Explanation-Videos vom Ende angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, wie andere Leute dieses Ende halt nochmal deuten, diese Überhöhung, über die wir gleich noch sprechen. Also das habe ich schon gemacht, das heißt, soweit habe ich dann doch quasi auch doch interessiert, dass ich das nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben wollte. Ich verstehe schon, was du meinst mit zu rund, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, so rund ist er ja aber teilweise ja gar nicht, weil es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie jede von den Geschichten, die er die ganze Zeit dann eben fortlaufend erzählt, dass sich jede davon in Wohlgefallen auflöst, beziehungsweise eigentlich ja so gut wie keine.
Nee, es ging mir einfach um das Filmerlebnis, weil, wie gesagt, man kann einem Film schlecht Perfektion vorwerfen.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Aber zum Beispiel hattest du immer, wenn die Szenerie oder so gewechselt hat, war immer so ein, oh ja, das ist jetzt gut gewählt. Und zwar jedes einzelne Mal. Und dadurch wird der Film halt sehr, sehr, einfach, wird zu einem kompletten Erlebnis, aber mir fehlen so ein bisschen Ecken und Kanten letzten Endes. Das klingt super
asozial. Ich verstehe schon, was du meinst, aber wie du halt sagst, natürlich ist es schwierig, einen Film vorzuwerfen, du bist zu perfekt.
Ja, klar.
Sei mal ein bisschen schroffer.
Aber das ist halt so das, was mich dann davon abhält, den Film halt so komplett abzufeiern. Ich finde ihn sehr, sehr gut.
Ja, ich verstehe tatsächlich, was du meinst. Er ist schon wirklich auf, muss man, also, ja, das Klatschen ist doof, aber er ist schon ein bisschen auf Perfektion getrimmt irgendwie, ja, ne? Also mit dem Cast und mit, ja, jede Szene wirkt komplett
richtig.
Richtig und alles ist, ja, als ob eine Muse das zugeflüstert hätte. So musstest du es machen, dann hast du den perfekten Film gedreht, irgendwie so. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Also es ist dann so meine persönliche Einschätzung.
Ja, genau. Es ist halt die Frage, ob man das vor einem ganz objektiv, ob man das einem Film ankreiden darf oder nicht, aber ja.
Objektiv ja nicht.
Aber subjektiv einfach als Meinung natürlich vollkommen legitim. Hm. Ja, verstehe ich ein bisschen. Also wie gesagt, habe ich jetzt so nicht empfunden, aber ich verstehe, was du meinst, weil das stimmt schon, ja. Er ist wirklich, ja, er ist wie so eine perfekte Choreografie. Mhm.
Dann lass uns doch mal kurz über Frösche reden.
Quark.
Hast du es kommen sehen?
Null.
Ich habe an einer Stelle, habe ich kurz auf Pause gedrückt und habe was nachgegoogelt.
Okay.
Weil, hast du es in deiner Nachrecherche mitbekommen, wie häufig das angekündigt wird?
Ja, ja. Hm. Im Endeffekt ja, klar. Aber ich habe es in dem Moment aber überhaupt nicht gecheckt.
In einer der Szenen in der Spielshow ist die Kamera halt auf Publikum gerichtet und da hält einfach genau in einer Ecke hält jemand das Schild Exodus 8:11, glaube ich, ist es ja, hoch. Und da war ich so, das ist kein Zufall.
Ja, okay, verstehe.
Pause gedrückt, kurz nachgegoogelt. Ah ja. Ja. Hier, Exodus, ja. Frösche fallen vom Himmel.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, in dem Moment so, okay,
ja, ja, und das ist strange. Sowas passiert, hast du ja öfter.
Ja, also du, die Zahlenkombination aus 8 und 11 kommt unfassbar.
Genau, das ist also ein Spiel, das durch den ganzen Film zieht. Es ist mir wirklich aber während des Films, nicht mal das ist mir aufgefallen mit dem Publikum, das habe ich gar nicht gesehen.
Das mit dem Publikum ist mir aufgefallen und dann, sobald du sowas siehst, dann ist dein Bild ein bisschen natürlich, geschärft.
Genau,
in vielen Sachen ist es mir auch nicht aufgefallen, aber dann zum Beispiel, kurz bevor es losgeht, siehst du auf Billboard siehst du dann halt auch genau diese Zahlen und alles. Und dann weißt du, okay, vielleicht da kommt noch mal irgendwas. Mhm. Dass es dann wortwörtlich ein Froschregen ist, das fand ich ziemlich abstrus irgendwo.
Ja.
Und ja, auch irgendwie so ein bisschen so ein What-the-fuck-Moment.
Ja, also im Endeffekt ist es ja, also vielleicht bis auf die erste Rede von Tom Cruise so, aber im Grunde ist es ja der wirklich auch der einzige What the fuck Moment. Es ist ein Element im Film, das plötzlich vom Himmel fällt. Wow. Sorry. Ja, was halt eigentlich zum ganzen Kontext des gesamten Films und zum Ton des Films überhaupt nicht passt eben, weil er komplett bodenständig ist.
Findest du, weil ich fand's, ja, er ist sehr, sehr bodenständig, aber ich habe mich so in einem Moment so gewundert, so, huch, Frösche. Einmal war so, okay, ist jetzt so.
Nee, gar nicht.
Nee?
Nee. Hab mich komplett rausgerissen erstmal. Weil ich wirklich dachte so, warum? Also, das Ding ist halt, wenn wir nochmal zurück auf die Plansequenz am Anfang kommen, also diese, ne, diese Einführung, wo er diese Abhängigkeiten-Geschichte erklärt. Das fängt ja an mit dieser Geschichte, und das ist ja tatsächlich so eine urbane Legende, mit dem Taucher.
Ja, stimmt, der auch. Ja.
Ein Taucher, der von einem Löschflugzeug aus dem See gefischt wird und dann quasi mit so einer Plane, womit sie ein Feuer löschen wollen, im Wald brennt und er landet dann quasi im Baum und stirbt.
Ja.
So, und das ist halt eine urbane Legende und ich weiß nicht, ob du es gibt dieses Kartenspiel.
Black Stories.
Black Stories, und das ist auch eine Black Story nämlich.
Ja.
Und als dann dieser Froschregen kam, dann habe ich nämlich noch erst gedacht so, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann im nächsten Moment
ist es möglich.
Und im nächsten Moment dachte ich mir so, warte, da kommt bestimmt gleich irgendeine Erklärung, irgendwie, keine Ahnung. Da ist ein Flugzeug abgestürzt, das Frosch transportiert hat und die sind halt alle ausgekippt oder irgendwie und irgendwie sowas. Ich muss mich an den Anfang denken und dachte mir so, okay, das wird irgendwie mit irgendeinem abstrusen Zufall aufgelöst. Wird's aber nicht.
Ich glaube, das ist letzten Endes einfach dieses große, was ja in dem Film auch einfach immer wieder vorkommt, dieses Schicksalsding. So, dass du dann einfach ein Event hast, das so out of the left field kommt, aber einfach irgendwie dazugehört.
Mhm.
Findest du nicht?
Nee, also ich verstehe, ja, auch da verstehe ich, wie du das siehst, aber ich habe es halt null so gesehen. Also du hast schon recht, irgendwie, also ich habe mich dann auch damit abgefunden, so sage ich mal so, weil irgendwie trotzdem nimmst du es dem Film nicht übel.
Nee.
Weil, also weil auch das, was dann durch diesen Froschregen passiert, so dass jeder, also du siehst ja dann eben nochmal jeden Charakter so in dieser Situation. Das heißt, jeder hat diesen ganzen Film durchlebt, seine Hoch und Tiefs und hast nicht gesehen. Und dann setzt dieser Froschregen ein und du siehst dann nochmal so, im Schnelldurchlauf siehst du nochmal jeden Charakter, wie er dann...
Die meisten, wie
sie diesen Moment dieses Froschregens einfach dann halt erleben so und wie sich jeder irgendwie einfach wundert oder versteckt und
oder von erschlagen wird.
Oder von erschlagen wird, genau. Und irgendwie hat's das dann doch wieder so abgerundet. Aber ja, wie gesagt, aber so hundertprozentig irgendwie hin, also ich find's nicht geil irgendwie. Wie gesagt, ich hätte den Film auch, ich hätte das Ende einfach auch ohne das gerne gehabt irgendwie. Also
ist, glaube ich, auch das, was dem Film immer sehr, sehr häufig vorgeworfen wird.
Ja?
Ja. Also so, was ich als an Stimmen drin gelesen habe, auch abgesehen davon, dass er langweilig ist.
Okay, langweilig fand ich halt überhaupt nicht.
Nö, ich auch nicht, aber es ist halt...
Dafür sind die Geschichten halt so spannend.
Ja. Aber vielleicht kann ja einer der Hörer vielleicht mal eine kleine Interpretation schreiben.
Ja, oder falls ihr schon mal eine Interpretation geschrieben habt, oder weiß ich nicht, falls ihr YouTuber seid, ihr habt mal eine Videoanalyse gemacht, dann schickt die gerne mal her. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist auch, aber auch deswegen, das ist für mich, es ist so ein negativer Punkt, in Anführungszeichen, weil ich nehme es im Film trotzdem nicht übel, weil es jetzt auch nicht irgendwie das Ende zerstört. Also er macht ja, also es ist nicht so, dass der Film dafür am Ende dann halt kaputt geht oder eben das Ende dadurch negativ behaftet ist. Eigentlich gar nicht. Also es hätte ohne laufen können, es macht so aber auch jetzt nichts schlimmer, sage ich mal, oder macht irgendwas kaputt. Von daher, es ist trotzdem irgendwie, ja, es ist halt da, ne?
Es ist da. Dann, was sagst du? Schaubefehl für den Film, für die Zuhörer?
Ist halt eine blöde Phrase, aber ich finde schon, dass das so ein Film ist, den kann man ruhig mal gesehen haben, sag ich mal. Also den sollte man schon mal gesehen haben. Also wenn man wirklich auch, also einfach filmaffin ist und jetzt nicht irgendwie ja, nur, sag ich mal, in bestimmte Genres irgendwie geht und da jetzt irgendwie bei Dramen und Co. oder überhaupt so großen Hollywood Blockbustern sowieso generell keine Lust drauf hat, sag ich mal, sondern einfach generell offen ist für Filme und eben auch, ja, sag ich mal, schon so Filmmeilensteine, weil das ist er auf seine Art. Also er ist einfach, wie du gesagt hast, er ist wahnsinnig gut, er ist wahnsinnig rund, er ist fast zu perfekt, wie Marz ja so schön sagt. Deswegen, also ihr solltet, wenn ihr den nicht kennt, dann solltet ihr den schon euch mal auf die Watchlist setzen. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, ich bin aber trotzdem auch bei dir. Ich will mir den vielleicht, wie gesagt, ich werde mir den schon, denke ich, nochmal angucken, gerade weil so viel passiert. Aber nicht in den nächsten 3 Wochen, sag ich mal. Also ich brauche davon erstmal Abstand. Es ist nicht so der Film, den du dir jetzt ins Regal stellst und den du jede Woche rausholen kannst.
Nee, das stimmt. Aber ich würde auch durchaus sagen, das ist, ich bereue es auf gar keinen Fall, das Ding gesehen zu haben. Es ist wirklich ein fantastischer Film. Er hat mich letztendlich nur nicht so berührt oder mitgenommen, wie ich es erwartet hätte. Oder wie ich es gedacht hätte. Aber es ist trotzdem einfach ein unfassbar rundes Ding, das man, wie du schon sagtest, durchaus mal gesehen haben kann.
Wo du berührt gerade sagst, das Ding ist halt, ja, das sehe ich auch so. Also dafür, dass es ein Drama ist und auch wirklich, sag ich mal, emotionale Szenen bietet.
Ja, also in den Gut-Punching-Momenten, die haben mich auch schon erwischt.
Ja, ja, aber es gibt halt Gut-Punching-Momente, es gibt aber auch sehr viele trotzdem, also auch noch sehr traurige Momente. Also es gibt wirklich die Momente und es gibt noch ein bisschen drunter so. Mhm. Aber da er sehr viele davon hat, ich fand fast so ein bisschen, es war so überemotional teilweise, dass mich eben dann auch nicht alle Momente so krass berührt haben, wie sie vielleicht sollten, weil der ganze Film einfach auch so eine generelle, ja, eben triste Strunzstimmung hat, dass ich vielleicht, also, weißt du?
Ja.
Es ist nicht so, dass der ganze Film jetzt eben super fröhlich ist und plötzlich passiert so ein super schlimmer Moment, der zieht dich dann von oben nach unten, sondern du bist ganze Zeit beim Schauen eben schon auf so einem relativ lowen Level, was so deine Fröhlichkeit,
die gute Laune
angeht, sodass du halt der Fall ist nicht so tief.
Ja.
Du bist ganze Zeit schon generell schon relativ angetouched, so von der traurigen Stimmung, dass ich nicht so, ja, überaus, jetzt, ich habe nicht geheult bei dem Film jetzt, aber obwohl es schon Momente gibt, die sehr bitter sind, sage ich mal. Ja.
Ja, das stimmt. Weißt du, wo ich geheult habe?
aber nicht aus Gut-Punching-Momenten. Ja, also es gibt Gut-Punching-Momente, aber die sind sehr lustig. Kommen wir zum zweiten Film, würde ich sagen. Der da heißt, wir haben ihn schon gedroppt, Karate Katzen Nee, Karate küsste blonde Katzen. So, nicht Karate Katzen blonde Küsse. Eine Hongkong-China-deutsche Co-Produktion, sagt eigentlich schon fast alles.
Es kann nur gut werden.
Ich muss nochmal nachgucken, von 74.
Gutes Jahr.
Ja, guter Jahrgang. Von dem Regie-Duo Kuai Chi-Hung und Ernst Hofbauer.
Einfach alles an diesem Film ist...
Ja, genau, wirklich. Also absurd. Alles absurd. Also angefangen von den Ländern, die involviert waren, bis hin zu den Darstellern und überhaupt.
Die eine Darstellerin, die Immobilienmaklerin geworden ist.
Ja, genau, ja.
Klasse.
Also die war Pornodarstellerin, dann ist sie.
Ja, Porno.
Doch, die war noch Pornodarstellerin später. Also Erotikfilmdarstellerin.
Ja, also die hier, wie die ganzen Reporte und sowas.
Ja, diese Schulmädchen-Report-Geschichte.
Ist ja kein Porno.
Nein, stimmt. Sexfilm.
Ne?
Erotikfilm. Sonja Janine heißt die. Ich habe gerade nachgeguckt, weil wir hatten vor dem Podcast Diskussion, wir haben den Film auf Deutsch geguckt.
Ja.
Denn wie wir gelernt haben, hat er eine Extremsynchronisation.
Das kann man, wird so genannt.
Das kann man so stehen lassen, glaube ich. Und wir haben es darüber unterhalten, weil es spielen sehr viele deutsche vollbusige Damen mit und sehr viele Chinesen, die Kampfkunst machen. Und wir haben uns gefragt, wie ist der Film denn gedreht worden? Also wie haben die sich am Set unterhalten? Also wie war die Originalsprache? Und ich habe es nochmal nachgelesen. Und zwar, die Originalsprache ist Englisch, Deutsch und Mandarin.
Wow.
Also es muss am Set, glaube ich, ganz schön lustig zugegangen sein, so wenn wahrscheinlich auf drei Sprachen Anweisungen geben muss.
Also im Grunde genommen, wenn die Deutschen untereinander geredet haben, hat wahrscheinlich Deutsch geredet. Wenn die Deutschen mit den Chinesen interagiert haben, war das Englisch und die Chinesen untereinander haben Chinesisch miteinander gesprochen. So anders geht's ja nicht.
Ja, genau, das macht Sinn, ja, komplett, ja.
Abgefahrene Scheiße.
Jetzt will ich im Original mal sehen.
Ja, so ein bisschen Bock habe ich jetzt auch nochmal.
Ja, war sogar mal in Deutschland indiziert, der Film, ganz am Anfang.
Boobies.
Also auf VHS rauskam, genau, because of boobies wahrscheinlich.
Wurde sogar, glaube ich, Folge indiziert.
Also die DVD ist nicht indiziert.
Ne?
Ich meine nicht.
Bei Schnittberichte bin ich da auch nicht so richtig durchgestiegen. War ein bisschen verwirrend.
Ich befrag noch mal kurz die UFDB. Sag doch mal, was deine Erwartungen waren, bevor
meine Erwartungen waren Brüste. Fliegende Handkanten und Brüste.
Fliegende Brüste? Fliegende Handbrüste?
Auch das vielleicht. Also wirklich, Schröck meinte ja einfach, das ist wirklich so ein purer Nonsens-Exploitation-Film. Und dementsprechend war auch meine Erwartung. Und ich habe mich schon gewundert, dass ich in den ersten 5 Minuten mindestens 3-mal sehr, sehr laut lachen musste. Vor allen Dingen wegen der Synchro und wegen der Sprüche, die da teilweise drin sind. Also, ich hatte es ja auch getwittert, so, das schmeckt ja wie alter Mann unterm Sack. Also, alleine für diesen Satz liebe ich den Film. Und das ist halt, nach 5 Minuten war ich komplett sold und war so, okay, das wird eine extrem gute Zeit. Und ich bin halt auch so rangegangen an den Film, so, ey, das wird wahrscheinlich ziemlich scheiße, aber auch unfassbar lustig.
Mhm.
Du auch?
Und das ist dann deine Erwartungshaltung.
Ja.
Das ging mir ähnlich. Wir hatten ja in der letzten Folge, hatte uns Schröck ja auch nochmal explizit gesagt, dass wir den dringend gucken sollten. Also ich war da schon auf ein Klamauk-Fest, aber eben auch trotzdem irgendwie Genre eingestellt. Ich war auf Schmuddel eingestellt, auf jeden Fall. Eben auf Exploitation,
nackte Tatsachen.
Ja, sowieso nackte Tatsachen, auf schlechte choreografierte Kämpfe, ja, ich wusste nicht ganz, wie ich ihn gewalttechnisch einordnen sollte. Ich hatte fast schon so ein bisschen auch teilweise mit Splatter gerechnet. Da reden wir gleich drüber, ob das kam oder nicht. Also auf jeden Fall was ganz Greasiges. Weißt du, was richtig schön Schmuddeliges und Dreckiges und was sich nicht ernst nimmt, aber irgendwie auch doch. Und
B-Movie.
Ja, vielleicht sogar fast schon C-Movie. Aber jedenfalls eben mit dem Unterhaltungswert und eben, da uns das ja auch vorab schon gesagt wurde, hatte ich wirklich mit so einer typischen, sag ich mal, mit so einer Bud Spencer Synchro gerechnet, ne? So jeder, selbst wenn die Leute nicht reden, wird irgendwas synchronisiert, Hauptsache es wird irgendein Gag reingehauen, also das ist einfach auch null, eigentlich nur das wiedergibt, was den Film widerspiegelt, sondern irgendwie.
Eigentlich ist es ein ganz, ganz intensives Drama.
Ja, ist eigentlich Magnolia 2 mit Brüsten. Nee, aber ich habe einfach wirklich, ich habe einen Schmuddelfilm erwartet.
Das umfasst es eigentlich ganz gut. Und hast du es dann auch bekommen?
Ja, ich lese jetzt auch mal die Handlung natürlich vor.
Oh ja, bitte.
Ich hab nachgeguckt, also die, er ist noch indiziert.
Ja.
Das heißt, ihr dürft euch den nicht kaufen, weil das würden wir euch niemals empfehlen.
Nee.
Das schon mal dazu gesagt. Also, chinesische Piraten entführen 5 englische Mädchen von einem Handelsschiff und verkaufen sie dem Mädchenhändler Chao. Dieser unterweist sie in seinem Palast in diversen Liebestechniken, um sie später als Prostituierte verkaufen zu können, wobei die Mädchen sich der andauernden Annäherung von Chaos Männern erwehren müssen. Durch den kampferprobten Einheimischen Ko Pao und seiner Schwester Ko Mai Mai werden sie aber auch in Schwertkampftechniken und Kung Fu unterrichtet. Selbstverständlich. Nach ihrem Verkauf können sie Mädchen ihrer jeweiligen Einsteiger wehren und schaffen es zu fliehen.
Das mit den Sextechniken habe ich anscheinend nicht so richtig mitbekommen. Weil ich hatte einfach immer nur gesehen, dass versucht wurde zu grapschen und sie immer gesagt haben,
nein. Ich glaube, das sind die Sextechniken. Oder wir, ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe nicht, dass wir eine geschnittene Fassung gesehen haben.
Was? Ja, furchtbar.
Weil selbst auf UFDB sind sich alle unschlüssig. Also es gibt, die DVD ist ja von Cinema Obscura, ist ein deutsches Indie-Label, die eben sehr rare Filme vor allem eben aus den 60er Jahren rausbringen. Selbst da ist auf UFDB nur ein Fragezeichen bei Uncut vermerkt. Also ist wohl nicht ganz klar, ob es überhaupt noch eine komplett ungekürzte Fassung im Umlauf gibt. Deswegen, vielleicht haben wir die Sextechniken auch einfach nicht gesehen.
Das mag sein.
Ja, also jedenfalls, also man kann direkt sagen, also die Version, die wir jetzt hatten, die wir gesehen haben, die hat jetzt irgendwie keine, es gab keine Hardcore-Szene oder sowas, also es ist wirklich, nee. Ist kein Porno oder sowas, also vielleicht gibt's da noch eine, vielleicht gab's mal eine
härtere. Es gibt auch, soweit ich mich jetzt erinnern kann, keinen Verkehr.
Nee, deswegen, es ist alles, deswegen, ja, also
ich auch nicht, auch nicht angedeutet.
Nee, genau, vielleicht ist da die Beschreibung auch nur etwas übereifrig, also ja, es ist eher so wirklich so, bei einem Anime würde man von Ecki reden, das ist eher so Getatsche und Geglotze. Ja, was kann man denn, wie kann man denn mal einsteigen? Also der Film ist wirklich unter aller Sau, was so natürlich, also Darstellung, Sprache und Umgang mit Menschen, vor allem Frauen angeht. Also liebe Feministen da draußen, bitte meidet diesen Film mit einem riesigen Bogen.
Wobei ich das durchaus spannend finde, dass die Frauen ja letzten Endes die stärksten Figuren in diesem Film sind.
Das ist halt der Punkt. Das wollte ich auch gerade noch sagen. Nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass sich, also trotz aller Anzüglichkeiten und Gegrapsche und so, wissen sich die Frauen dann später im Film halt deutlich zu erwehren. Und selbst ja auch diese chinesische Hauptdarstellerin, die da denen hilft, ist ja auch ein starker Charakter, die sich eben gegen gegen die Händler dann da erwehrt.
Ja, oder gegen den
Tyrann. Warlord-Dude, ja.
Ja, und vor allen Dingen, alle Männer in diesem Film sind
perverse
oder Idioten. Weil der Einzige, der Bruder von der Ko Mai Mai,
ja.
Auch der ist am Ende, ist jetzt keine schlimme Figur, aber so richtig bringen tut er auch nichts. Ist
auch nichts. Ein Dulli, ja.
Ja. Der scored am Ende zwar, die eine, aber ansonsten bringt ja auch nichts irgendwie.
Ja,
und die einzigen, die ja wirklich was reißen, sind die Frauen.
Ja, das stimmt.
Selbst die Dame, die guckt, ob das Jungfernhäutchen noch da ist.
Ja, ist auch eine sehr schöne Szene. Der Film heißt übrigens im Original Virgins of the Seven Seas.
Ja, was heißt im Original?
Also im Englischen.
Auf Original. Auf Englisch.
Ja. Ja, nee, aber das
Etikettenschwände, die sind nicht alle Jungfrauen.
Nee, voll nicht. Also das ist natürlich alles, da haben sie sich natürlich schön mal nicht das Frischfleisch in den Markt geholt. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen?
Weil du das gesagt hast, fandest du die Kampfchoreografien schlecht?
Überraschenderweise nicht.
Die waren extrem, also die waren ziemlich gut.
Die waren eine Mischung aus schon Kampfkunst und halt so ein bisschen Slapstick.
Mhm. Ja, das war schon.
Also es war schon albern, aber es war halt, also es war nicht amateurhaft. Es war schon echte Kampfkunst.
Ja. Und halt auch an ein, zwei Stellen so ein paar Wuscher-Elemente.
Mhm.
Aber jetzt nicht.
Nicht übertrieben.
Es war sehr, 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 sehr down to earth. Und was mich gewundert hat.
Kein Crouching Tiger.
Die Mädels, die da entführt werden, die hatten das, also die Schauspielerinnen hatten das richtig, richtig drauf. Vor allen Dingen die eine, die auch dann durchaus häufiger gezeigt wurde in den Kämpfen. Ich weiß, das waren 5 Mädels, kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Aber die eine hatte, also die konnte dieses ganze Kung-Fu, Karate, Kampfkunst-Ding, hatte die wirklich drauf.
Ja.
Und das war dann auch extrem gut geschnitten und extrem gut auch inszeniert, wie ich fand.
Ja, schon. Also der hatte auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall deutlich mehr, sag ich mal, Qualität dann doch in seinen, gerade in seinen Action-Szenen, als man ihm vielleicht zutrauen würde.
Eben.
Weil ich halt wirklich, deswegen sage ich halt, ich hatte wirklich erwartet, dass es halt richtig, also das wird alles richtig schlecht und sie überhöhen das nur durch die Komik, dass man es halt dann einfach belächelt, aber das war halt noch nicht mal nötig, nee. weil die Action trotzdem irgendwie cool war.
Ja, und das hat mich halt auch wirklich über die gesamte Laufzeit drangehalten, weil du hattest dann diese ziemlich gut inszenierten Kämpfe und dann hattest du auch diese zwischen den Action-Szenen diese Dialoge, die auch teilweise so obskur wurden.
Ja.
Das war unfassbar, aber auch unfassbar lustig.
Wie gesagt, also die Dialoge definitiv, das ist schon, also wie gesagt, mit Bud Spencer war ich ja gar nicht weit weg. Nee. Das ist halt wirklich, jeder Quatsch muss ein Kommentar, also alles bekommt einen Kommentar, alles muss irgendwie kommentiert werden, möglichst grenzdebil. Also wirklich von meistens, also gerade hier auch die natürlich dann die Männer, die reden dann immer so, immer so, da kommt aber das Mäuschen wieder und so. Also richtig, richtig übertrieben Billo, aber halt trotzdem sehr, sehr witzig.
Die Auktion war klasse.
Die Auktion ist halt mega, ja, die ist tatsächlich total lustig. Auch wenn die Weiber dann immer so angewidert halt von den Typen, so, du.
Ja, außer die eine.
Ja, gut, außer die eine, die richtig Bock hat. Aber
die ist ja generell komplett drauf, irgendwie den gesamten Film gefühlt.
Ja, vielleicht war sie am Set auch einfach drauf.
Das könnte sein.
Ja, ansonsten, wenn du sagst halt ja gerade auch von wegen, wenn die dann wirklich auch dann eben Kung Fu dann können und lernen, das ist natürlich auch storymäßig natürlich total bescheuert, ne? Also die kommen da an, werden gefangen, ihr müsst Kung Fu lernen, 2 Minuten später, ihr könnt Kung Fu.
Also das stimmt. Vor allen Dingen, wie lernen sie, Nadel durch eine Vase schießen oder was war das?
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja, also sie machen also typische, was man sonst so aus so Kampfkunstshows kennt, das lernen sie natürlich ganz super, super schnell. In einer Montage über Nacht sind sie plötzlich Kung-Fu-Meisterinnen und können sich dann bosshaft wehren gegen ihre Unterdrücker. Das ist natürlich alles total Blödsinn und überhöhter Käse, aber wie gesagt, es ist aber trotzdem einfach, es ist sehr sympathisch inszeniert. Ja. Also es langweilt halt null, weil er halt so, die wussten halt schon, was sie Quatsch drehen, aber sie wussten, wie man guten Quatsch dreht.
Das also, stimmt.
Ja, es ist wirklich kein Trash. Oder es ist Trash, aber eben von der sehr guten Sorte. Also.
Es ist kein Asylum-Ding, was einfach kacke
genau,
ist.
Genau. Es ist kein Rotz, wo sie nicht wussten, wie man Sachen dreht. Wie gesagt, die Schnitte sind gut, die Kamera ist gut, das Setting ist glaubhaft irgendwie da mit dem.
Die Kulissen sehen auch gut
genau,
aus.
Genau, diese Kulissen, diese Burg, die sie da gebaut haben, dieses Dojo oder was auch immer, diese Mischung aus Dojo, Burg und Strand dann. Das Setting ist wirklich nett. Und das hat alles schon so, das hat schon Hand und Fuß. Das ist schon echt nicht, das ist schon kein, das ist nicht billig. So, also das ist schon ein solides Handwerk, sag ich mal.
Kann ich absolut zustimmen, weil es ist genau das Ding so. Du siehst an, dass der Film keine hochwertige Produktion ist, aber dass alle, die dabei waren, sei es vor oder hinter der Kamera, einfach Bock drauf hatten oder
genau.
Einfach Spaß hatten.
Ja, ja. Und man auch wirklich versucht hat, das Beste draus zu machen, also schon das Bestmögliche rauszuholen, was du aus so einem
Drehbuch,
trotzdem Exploitation-Schmuddelfilm, ist ja trotzdem auf jeden Fall,
ja.
Was du daraus machen kannst, sage ich mal. Also es ist halt kein Schulmädchenreport. Es ist schon ein Kampfkunstfilm mit anzüglichem Humor.
Ja.
Das kann man schon so sagen. Also da kriegt man, glaube ich, auch von dem Namen her und vom Poster kriegt man da wirklich einen falschen Eindruck. Also wie gesagt, meine Erwartungen waren da deutlich nochmal billiger. Also wirklich billiger und schlechter, mieser gemacht einfach so. Da wurde ich also schon positiv überrascht, muss man sagen.
Ja. Es ist jetzt auch kein Film, der sich für eine breite Analyse oder sowas
gar nicht
eignet wie Magnolia. Deswegen.
Genau, also. Das muss man schon mal stumpf unterbrechen. Das ist totaler Stumpfsinn. Aber halt einfach unterhaltsam, umgesetzt, gut gemacht. Wie gesagt, ist geschmacklos sicherlich an einigen Stellen, ist gar keine Frage. Frauen, das Frauenbild ist fraglich, auch wenn sie natürlich trotzdem, ja, sie erwehren sich, also trotzdem die Frauen haben die...
Ich würde echt gerne mal...
Haben die Oberhand bei dem Film.
Ich würde echt gerne mal von, das ist auch nur mal ein Thema, in dem ich nicht so bewandert bin, aber halt von jemand, der Gender Studies oder sowas durchaus macht, würde ich da gerne mal eine Analyse von lesen.
Also, Franzi hat ihn mitgeguckt, halb, hat einfach nur den Kopf geschüttelt, ist immer gegangen, also... Aber es lag jetzt, glaube ich, weder an den Kommentaren, sondern einfach am Film an sich. Einfach,
das kann ich mir durchaus vorstellen.
Weil die nicht so Trash, so Trash-affin, sage ich mal. Aber ja, nee, also das ist halt das Ding. Ja, er hat total sexistische Dialoge und überhaupt. Und auch Frauen werden erstmal die erste Hälfte des Films nur degradiert und geschlagen.
Andauernd
und
ausgezogen.
Ausgezogen, begrapscht.
Man sieht sehr, sehr viele Brüste.
Sehr, sehr viele Brüste. Immer weit. Nonstop. Aber halt, wie gesagt, ja, der Spieß wird halt umgedreht. Es ist halt nicht so, dass wirklich, es ist kein, es gibt ja genug Filme, gerade aus der Zeitspanne. Ich meine, fast in jedem Slasher sind Frauen einfach nur, das, entweder Titten und oder Mordopfer. Und hier bleibt es aber eben nicht dabei, sondern die Frauen schaffen es ja dann wirklich auch, sich erfolgreich zu wehren. Und
Spoiler!
Spoiler, das ist natürlich wichtig über diesem glorreichen Glanzstück von Film. Nein, aber sie drehen den Spieß halt um und schaffen es halt, sich da aufzulehnen, und das ist halt der Punkt. Also trotz der ganzen Anzüglichkeiten des Build-ups, in dem die Frauen eben dann da, auf jeden Fall die Unterdrückten sind, gibt es halt einen Wandel. Und von daher kann man noch nicht mal unbedingt sagen, dass der Film jetzt wirklich frauenfeindlich ist in dem Sinne.
Ja.
Weil sonst hätte er sie halt, wie gesagt, sonst hätte er sie einfach durchgehend degradieren lassen, so. Dann kannst du sagen, okay.
Asozial,
so, ne. Aber das passiert halt hier gar nicht, so. Von daher, also, das sind alles so Punkte, das hätte ich dem Film wirklich nicht zugetraut. Das ist, glaube ich, so der beste Ausdruck dafür. Das hätte ich ihm nicht zugetraut.
Ne. Und dann ist es auch noch einfach sehr, sehr spaßig alles.
Ja, also, der ist kurzweilig, der dauert keine 90 Minuten, glaube ich, irgendwie, also.
Und knapp drunter, glaube ich.
Ja. Also, der geht ruckzuck vorbei. Der hat keine Längen. Man muss Bock auf die Elemente haben. Ne? Du musst schon auf Trash ein bisschen stehen. Du musst auf Exploitation stehen. Du musst auch eben auf flachen Humor stehen und Tittenwitzchen, weil die gibt's schon en masse und so. Also das ist natürlich auch so eine Geschmacksfrage. Also der ganze Film ist eine Geschmacksfrage. Also man muss da schon auf dieses Genre ein bisschen abfahren.
Aber bei uns scheint er ja einen Nerv getroffen zu haben.
Ja, aber also ich mag Trash, gut gemachten. Also ich weiß gar nicht, ich habe mich zum Beispiel unterhalten, ich weiß nicht, ob der schon mal bei Schläferz lief, aber das wäre, wenn auf jeden Fall so ein Schläferz-Material, wenn er nicht indiziert wäre.
Da war er wahrscheinlich gar nicht. Dafür finde ich ihn dann doch zu gut.
Ja, nee, das geht schon. Also ich glaube, also das wäre schon so ein Schläferz-Film. Also wenn er nicht indiziert wäre...
Ja, aber sie hatten ja auch den Dampfhanner von Zengling oder wie der heißt, wo die Asiaten alle, wo die Figuren alle unterschiedliche Dialekte, deutsche Dialekte sprechen. Das ist auch schon, Qualität.
Ja, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall so in die Richtung geht's. Man muss schon ein bisschen Bock haben auf so ein bisschen Schund, aber eben Schund mit ich möchte nicht sagen Niveau. Niveau hat der Film jetzt nicht so viel, aber sag mal, es ist schon
spaßig. Spaßiger Schund
eben mit einem kleinen Produktionsvalue, das halt schon da ist. Das kann man nicht absprechen. Und wenn man auf diese Elemente steht und dann eben auch noch ein bisschen auf asiatische Kampfkunst halt, wie gesagt, ist jetzt kein Ip Man so, ne? Das ist klar. Es ist schon alles ein bisschen einfacher, aber es ist halt auch nicht so, dass da Leute im Kreis springen und nur Flickflacks machen, sondern es passiert halt schon Kampfkunst in dem Film. Das heißt, wir haben Schauspieler, die das beherrschen. Das heißt, es ist schon auch dann drin. So, das ist, wenn man sagt so, okay, diese Elemente kann ich mir vorstellen, in einem Film, der Karate Küsse blonde Katzen heißt, dann kann man mit dem Film, glaube ich, schon Spaß haben.
Ja, also definitiv wäre auf das ist eine so abstruse Kombination, dieses deutsche Schmuddelfilm-Ding und dieses chinesische Kampfkunst. Und es funktioniert deutlich besser, als ich vermutet hätte. Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, einfach unfassbaren Spaß damit. Der ist eine kleine Entdeckung für mich dieses Jahr.
Ja, wirklich. Also es ist wirklich so ein kleines Ding. Und das ist auch ein Film, wo ich sage, den kann man sich spätestens, wenn man irgendwie mal in einem Filmabend macht, in einer Runde, mit ein paar Bierchen, schmeißt den rein.
Gute Laune.
Und alle liegen auf dem Boden für eine Stunde. Ja. Oder für anderthalb Stündchen. Also das ist garantiert. Das ist halt so ein richtiger Film, den kannst du halt immer mal sagen, so, ey, wir machen einen Filmabend, irgendwie, wir wissen gar nicht, was wir reinschieben sollen. Pack den rein. Und wenn es für den Anfang ist, zum locker machen. So, das funktioniert. Ja. Ohne Probleme eben. Weil der tut halt irgendwie nicht weh. Und der kann auch nebenbei laufen. Das ist auch so ein Film, so, da muss man jetzt nicht da muss man schon gar nicht mit Stift und Block daneben sitzen. So, und dann läuft der halt und man lacht über ein paar Witzchen und guckt sich ein bisschen Kung Fu an und ein paar Brüste an und dann haben alle Spaß.
Ja. Durchaus.
Ja, also von uns gibt es natürlich keine Empfehlung, keinen Schaubefehl, weil der ist indiziert, der Film dürft ihr nicht sehen.
Nee, böse. Das stimmt.
Außer ihr wohnt nicht in Deutschland, dann dürft ihr ihn sehen. Und ja, wie gesagt, die DVD ist von Cinema Obscura rausgekommen, wie das aber Uncut ist, weiß das Internet auch nicht. Und was das Internet nicht weiß, das weiß niemand.
Das stimmt.
Ja.
Kommen wir zu dem nächsten Film, ne?
Kommen wir zu dem nächsten Film, genau, zur nächsten Folge, Vorbereitung.
Ich fange einfach mal an.
Die dann auch versprochen nicht mehr, nicht so lange dauert.
Na, schauen wir mal.
Ich bin sehr gespannt. Achso, nur zur Info, also wir werden sicherlich nochmal eine Community-Folge jetzt auf jeden Fall machen, das war jetzt die erste. Das heißt, sowas werden wir sicher mal in regelmäßigen Abständen wieder machen. Das heißt, da werdet ihr natürlich auf Twitter und Co. von uns dann angehalten, wieder zu voten, wenn es soweit ist.
Gut.
Herr meinem Film.
Ich bin einfach mal den gesamten Spaß durchgegangen, was wir so bisher hatten. Und mir ist dabei aufgefallen, ein Genre haben wir sehr, sehr krass außer Acht gelassen. Was einfach, glaube ich, auch an unserem bisherigen Filmegucken so liegt. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, du hast ja so ein paar Sachen, die du gut findest. Und das ist ein Film, ich glaube, das wird so ein Hate-It-Or-Love-It-Ding. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Titel nichts sagt.
Hate It or Love It mag ich immer sehr, weil du hast zumindest, du löst immer eine Reaktion aus. Also entweder feierst du es wahrscheinlich richtig ab, dann kannst du es halt euphorisch besprechen oder du kannst es halt weghaten.
Ja, ich bin mal gespannt. Und zwar geht es um diesen Film.
Wenn ich bleibe.
Ich habe jetzt leider nur so eine Screenshot. Was würdest du jetzt sagen von diesem Film? Was erwarte ich dich da?
Also Name sagt mir nichts tatsächlich. If I Stay, ne? Dann heißt ja, genau. Ja. If I Stay, wenn ich bleibe.
Heißt ja auf Englisch,
genau. FSK 6, das ist wieder nur so eine Screener-Disc, also ich habe jetzt quasi nur die Blu-ray in der Hand. Also die Disc ohne Hülle. Da ist ein schlecht aufgelöster Schneewald drauf. Und das war's. Film von MGM.
Aber was erwartet dich? Was glaubst du?
Das ist schön. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Habe ich das schon mal? If I Stay? Nee, sagt mir wirklich, glaube ich, gar nichts. Wenn ich bleibe. Also rein, also ich meine jetzt ab 6, so.
Es ist eine Romanze.
Oh Gott.
Eine Teenie-Romanze.
Naja, gut. Also, Coming of Age so ein bisschen oder eher?
Nee. Ganz anderes. So leichte Elemente, aber.
Also rein von der Blu-ray, von der Aufmachung jetzt her, würde ich jetzt fast so ein bisschen was. Also Romanze vielleicht so ein bisschen mit Tristesse, so ein bisschen schwierig. So.
Ich sag mal dazu nichts, weil also du kennst, ich sag mal, eine Darstellerin kennst du, das ist die Hauptdarstellerin, das ist nämlich Chloe Grace Moretz.
Ah, okay. Okay.
Die ich ja immer eigentlich sehr, sehr gerne
sehe. Wie alt ist von meiner Staffel?
Schon ein bisschen her, weiß ich gar
nicht. Okay.
Aus dem Kopf.
Nee, weil ich frage, also, weil
die ist ja raus inzwischen aus dem Schauspielgeschäft, wenn ich mich nicht komplett irre.
Nee.
Ich bin der Meinung, die hat zumindest eine Pause, hatte sie angekündigt.
Die spielt doch jetzt in Suspiria. Im Remake.
Ach, stimmt, ja. Ja, deswegen hatte ich mich gewundert, weil sie hatte eine Pause angekündigt.
Ja, das stimmt, aber die Frage ist, kommt die jetzt danach? Egal. Finden wir mal raus. Okay, aber dann ist sie noch ein bisschen jünger hier im Film, weil die ist ja mittlerweile auch, glaube ich, mit 20 oder
so. Ja, also nicht so viel jünger. Also es war
ein paar Jährchen alt.
Ist ja auch nach Kick-Ass 2. Also,
ach so, okay, also okay, ich dachte jetzt schon. Okay,
nee, da ist
okay,
sie. Jetzt, also, sie spielen eine Highschool-Schüler.
Ich dachte jetzt schon ein Erstlingswerk.
Nein,
okay.
Nein. Sie ist in einer Familie und ich bin mal gespannt, ob du den Vater erkennen wirst. Weil das habe ich auch erst, als ich den jetzt zum. Ich habe den damals zum Rezensieren geguckt und jetzt neulich ein zweites Mal. Und danach habe ich so ein bisschen den Cast rumgegoogelt und der Vater. Kannte den nicht, aus einem bestimmten Grund, aber vielleicht wirst du ihn erkennen. Schauen wir mal.
Okay.
Oh ja, das erste Mal beim Schaubefehl eine Schmonzette. Schön Kitschfilm.
Ich freue mich. Nein, 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 auf jeden Fall. Ich bin ja für alles offen. Also, ja, wenn ich bleibe, gucke ich mit mir an. So, ich gehe, ihr kennt das Spielchen, ich gehe zum Regal.
Ah, das gute Alte. Das gute Alte. Zum Regal gehen. Was haben wir es vermisst?
Ja, die Leute haben schon geweint und stand auf deiner Watchlist bei Letterbox. Ich habe das inzwischen wirklich nicht trotzdem gesehen, dass es fair ist einzutragen.
Nee, ich war zu faul.
Sehr gut.
Und selbst ich vergesse nichts einzutragen bei Letterbox.
Ich hab Lust, den Film selber nochmal zu gucken, deswegen, beziehungsweise ich hatte eh vor, ihn nochmal zu gucken. Ich habe ihn heute gesehen auf deiner Watchlist und dachte mir, geil, da hast du richtig Bock drauf. Mal gucken, ob der Matze da auch Bock drauf hat.
Okay. Was haben wir hier? Ah, ja doch, habe ich Bock drauf. Es geht um Sam Raimi, ne?
Ja.
Drag Me to Hell. Einer, ja, also was ich so gehört habe, eine Horrorkomödie.
Es geht eher so Richtung sein Evil Dead 2, so. Es ist schon Horror und er hat auch ein paar deftige Scares, so. Aber eben alles sehr überdreht, immer mal mit dem Augenzwinkern, bisschen eklig teilweise, aber es ist schon echt viel Spaß drin. Aber nicht ohne trotzdem auch ein bisschen zu, er hat viele Jumpscares, ist halt ein bisschen Standard leider. Aber ich mag die Geschichte sehr, die ist sehr bescheuert. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Also ich habe richtig Lust, ihn nochmal zu gucken, jetzt auch in der Vorbereitung nochmal, weil ich ihn jetzt auch ein paar Jahre wieder nicht gesehen habe.
Ah, schau, Justin Long.
Aber ich bin, der ist ja, also das ist fast auch so ein bisschen Love or Hate, weil ich kenne auch viele, und auch gerade Horrorfans trotzdem, die den nicht mögen. Ich meine, klar, es gibt sowieso, zum Beispiel auch unser guter Freund Chris von Devils and Demons, Grüße, der mag ja zum Beispiel auch, ist auch ein großer Horrorfan und der mag ja auch keine lustigen Horrorfilme, generell. Er mag halt wirklich nur ernsten Horror.
Kurzes Plugin, ich war ja zu Gast bei Devils and Demons,
bei
Cameron Woods, der hat erklärt, was er bei Horrorkomödien nicht mag.
Ja.
Fand ich eigentlich ganz spannend.
Ja, ja, gerne reinhören bei Devils and Demons. Ja, aber deswegen, ich glaube, er mag ihn auch nicht so gerne, aber jedenfalls viele Leute, die stehen ja nicht so auf diesen Mix aus Horror und Comedy unbedingt. Aber ich mag Drag Me to Hell sehr, sehr gerne, kann ich schon mal spoilern. Ich finde ihn gut. Wie gesagt, der ist einfach verrückt. Der ist verrückt und ein bisschen scary. Und ich mag diese Mischung sehr gern.
Ich finde die Kombination aus dem Film wieder ganz, ganz klasse.
Ja, ich auch. Ich mag sehr, sehr viele Horrorkomödien. Ich bin da, solange die gut gemacht sind, irgendwie habe ich da
keine Ahnung. Ich meine auch jetzt bei uns beim Schaubefehl.
So. Ach so.
If I Stay und Drag Me to Hell, großartig.
Ja.
Das wird auch glaube ich, das wird ein tolles Namensspiel.
Ja, genau. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja auch wieder, wir müssen auch für die neue Episode noch, also für die jetzt gerade hört, müssen wir auch noch einen Namen.
Da denken wir uns gleich was aus.
Genau, wollte ich gerade sagen, den denken wir uns am besten selber aus, weil für Voting ist jetzt ein bisschen zu spät. Aber ja, das habe ich jetzt auch in unserer kleinen Zwangspause auch total unter den Tisch fallen lassen. Aber ja, denkt dran, auch jetzt für die kommende dann eben mit Drag Return, wenn ich bleibe, If I Stay, dürft ihr natürlich wieder über den Namen dann voten auf Twitter. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende für heute.
Ja.
Und ja, uns bleibt nichts zu sagen, außer wir hoffen, wir können wieder ein bisschen Regelmäßigkeit einpflegen und nehmen es uns aber genauso nicht böse, wenn es mal länger dauert. Ich meine, Job geht natürlich immer vor und im Privatleben, wenn mal was hakt, aber wir versuchen das jetzt wieder regelmäßig hinzubekommen und ja.
Wenn ich mal wieder am Jet-Setten bin.
Genau, wenn du mal wieder das Highlife lebst und ja, nächstes Mal dann bei uns ein bisschen Horror, ein bisschen Comedy und Schnulz.
Yeah. Geil.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a demon, John. A hot corn, cool corn, bring along a demon, John. A hot corn, cool corn, bring along a demon, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.